Willkommen, liebe Zuhörer, im Programm von Radio Horeb. Es grüßt Sie alle an den Empfangsgeräten. Herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute haben wir in der Lebenshilfe wieder ein spannendes Thema für Sie, liebe Zuhörer, vorbereitet. Es geht die nächste Stunde um Ehe und Partnerschaft. Duett statt Duell. Wie eine Ehe und Partnerschaft gelingen kann. Mit diesem Titel haben wir die heutige Sendung überschrieben und dies ist auch der Titel eines Buches unseres heutigen Gastes, dem Ehetherapeuten Reinhold Rute. Einführen in unser Thema, liebe Zuhörer, möchte ich mit einem etwas flapsigen, doch recht zutreffenden Sprichwort, nämlich: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Und doch, so könnte man meinen, wird dieser Satz heute denn ja mehr gelebt denn je. Männer und Frauen prüfen sich, oft heiraten sie sogar und versprechen sich die Liebe und die Treue, bis dass der Tod sie scheidet. Doch was passiert da immer? So viele Paare trennen sich wieder, kommen in innere Not, sehen als einzigen Ausweg aus der Beziehung die Trennung. Hinterher, mit Abstand betrachtet, sagen die Paare dann meist: Ach, hätte ich das ein oder andere gewusst, wäre aus meinem anfänglich recht harmonischen Eheduett kein Duell geworden. Hätten wir vielleicht Mut gefasst, uns der Liebe willen, miteinander zu versöhnen, uns zu verzeihen. Doch irgendetwas hat uns daran gehindert. Und das wollen wir heute besprechen. Was hindert uns daran, auch bei Konflikten ein partnerschaftliches Duett zu bleiben? Wie kann ein Duell wieder in ein Duett verwandelt werden? Was aber hilft, wenn Reden allein nicht mehr hilft? Heute bekommen Sie wichtige Denkanstöße, damit Sie den ein oder anderen Konflikt in Ihrer Beziehung einordnen können. Denn es ist wichtig, dass wir verstehen, was da überhaupt für Mechanismus ablaufen, wenn zwei eigentlich wildfremde Menschen auf einmal miteinander leben. Wenn Entscheidungen zu treffen sind, wenn Stolpersteine auf dem Weg liegen, wenn Stresssituationen zu meistern sind. Jeder von uns reagiert einfach anders. Heute bekommen Sie Basiswissen in Sachen Beziehung. Seien Sie gespannt. Unser Gast, das ist Reinhold Rute, der evangelische Mitchrist, war 11 Jahre lang Generalsekretär des CVJM in Hamburg. Er gründete zusammen mit seiner Frau die erste Eheschule in Deutschland, um jungen Menschen auf die Ehe vorzubereiten. Reinhold Rute ist bekannt für seine zahlreich erschienenen Ratgeberbücher, über 100 zu allen Lagen des Lebens, auch Hörbücher. Bis 1999 arbeitete Herr Rute zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter als Ausbildungsleiter des von ihnen gegründeten Magnus-Felsenstein-Institutes für beratende und therapeutische Seelsorge. Auch heute noch im hohen Alter ist er therapeutisch beratend tätig und ich freue mich, dass er uns jetzt am Telefon in Wuppertal zugeschaltet ist. Grüße Gott, Herr Rute.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler.
Herr Rute, die Paare, die wollen ja eigentlich eine gute Partnerschaft führen, aber oftmals wissen sie gar nicht, wie sie mit ihren Problemen umgehen sollen. So manchen sind auch die Unterschiede von Mann und Frau noch immer ein großes Geheimnis. Wann ist eine Beziehung aus Ihrer Sicht als Ehe- und Familientherapeut ein Duett?
Ja, sagen wir mal so, zunächst würde ich also gerne mal Ihr Wort, womit Sie einstiegen, kommentieren. Das finde ich sehr gut. Drum prüfe, nehmen wir nur mal das zweite Wort an, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und da geht das Theater schon los. Die meisten prüfen eben nicht genau. Man ist ineinander verliebt, man ist verknallt. Wir Männer haben wahrscheinlich sehr stark reagieren auf äußere Dinge und schauen uns das, was da eigentlich im Innern ist, das Wesentliche, was uns miteinander verbindet, überhaupt nicht an. Und da liegen die Hauptprobleme. Jetzt aber nochmal positiv. Ja, wann ist eine Beziehung ein Duett? Ich würde so sagen, wenn beide harmonisch miteinander leben. Leichter gesagt als getan. Wenn jeder Interesse am Wohlergehen des anderen hat, und nicht, müsste man sagen, egoistisch an seine Bedürfnisbefriedigung oder wie man das immer nennen will, denkt. Wenn sich beide auf die unterschiedlichsten Gewohnheiten und Eigenarten des anderen einstellen können. Denn Sie sagten es eben schon, wir sind nun mal verschieden. Mann und Frau sind verschieden. Zwei Frauen sind immer verschieden. Zwei Männer sind immer verschieden. Und von daher ist eine gehörige Portion Toleranz und Einfühlungsvermögen notwendig, damit wir ein Duett hervorbringen.
Mhm. Gehören denn eigentlich Auseinandersetzungen und Meinungsverschieden auch zu einem Duett oder ist das schon Duellieren?
Nein, für meine Begriffe gehören Auseinandersetzungen, Missverständnisse, kleine Streitereien immer wieder dazu. Warum? Weil wir verschieden sind. Nur, und da liegt der Punkt, wenn wir am Anfang so richtig verliebt sind, verknallt sind, wenn wir im siebten Himmel leben, sind ja alles so Begriffe, die wir da bringen, verrückt nacheinander und so weiter, dann fehlen entscheidende Dinge, nämlich, dass wir uns gar nicht klar machen, dass wir im Prinzip im Alltag ganz unterschiedlich fühlen, unterschiedlich denken, unterschiedlich arbeiten. Der eine, also ich könnte jetzt wahllos Dinge bringen. Der eine ist ein Morgenmuffel, der andere ist ein Abendmuffel, der eine liebt diese Musik, der andere liebt eine völlig andere Musik und so weiter und so weiter. Alle diese kleinen Dinge können zu Nadelstichen werden und sie werden es auch. Vor allen Dingen, wenn, was ich zu Anfang sagte, wenn es um Duett geht, dieses Harmonieverständnis, dieses Interesse am anderen, diese Toleranz und das Einfühlungsvermögen am Wohlergehen des anderen, wenn uns das fehlt.
Was sind denn Merkmale des Duells in einer partnerschaftlichen Beziehung? Woran kann ich denn jetzt erkennen, dass ich vielleicht jetzt auch schon in einer Beziehung lebe, wo wir uns sehr oft einfach ungut streiten?
Ja, wenn wir uns überhaupt häufig streiten, da wird ja also deutlich, das würde ich mal unter Rechthaberei laufen lassen. Also Rechthaberei spielt in vielen Beziehungen eine ganz große Rolle. Nicht wahr? Einer will bestimmen, der Mann oder die Frau, oder ja, will Recht haben, will sich durchsetzen. Es fehlt die Toleranz, die wir am Anfang gesagt haben. Da ist Intoleranz im Spiel. Da sind oder es passieren Enttäuschungen. Man ist über irgendwas, was der eine oder der andere getan hat, zutiefst enttäuscht. Und jetzt gibt es sehr schnell Rechthabereien, Machtkämpfe, vielleicht einer der wesentlichsten Momente in Ehen. Und dann wird gestritten, dass die Fetzen fliegen, statt sich auf irgendeiner Ebene wieder zu versöhnen. Ich will nur am Rande erwähnen, dass wir ein Thema für sich, es kommen dann auch sexuelle Enttäuschungen hinzu. Wenn man verliebt ist am Anfang, dann scheint das ja wohl alles zu funktionieren und die Wünsche werden erfüllt. Und plötzlich werden die Unterschiede zwischen Mann und Frau deutlich. Und je nachdem, wie man dann aufeinander reagiert, ja, gibt es dann Streitereien und der Egoismus des einen oder anderen tritt ganz deutlich hervor. Und wie gesagt, die Duelle sind fix und fertig. Und wenn dann zwei uneinsichtig sind, ja, dann geht die Ehe plötzlich auseinander und wir wundern uns immer wieder, dass zwei Menschen, die mal miteinander wunderbar harmoniert haben, auseinandergehen.
Was sind denn so die häufigsten Gründe, dass auf Dauer aus dem Duett halt ein Duell wird? Was ist Ihnen da aus Ihrer Tätigkeit in Erinnerung geblieben?
Ja, ich habe es gerade gesagt, nicht? Also das ist also eine wenn die Rechthaberei immer größer wird, es sind immer Kleinigkeiten. Aus Kleinigkeiten werden größere Dinge und wir werden sensibler, wir werden empfindlicher, wir reagieren unverständlicher aufeinander, statt dass wir barmherzig, um dieses Wort mal zu benutzen, miteinander umgehen und Ja sagen zum anderen. Das ist das A und Ja sagen zu den Eigenarten des anderen, zu den Gewohnheiten, zu den, ja, ich sage gerne, zu den kleinen Macken. Die haben wir alle, ohne Ausnahme. Die gehören zu uns. Ja sagen dazu. wenn wir darauf warten, dass wir sie ablegen, da können wir lange warten. Vor allen Dingen, wenn wir dann noch kritisieren, statt vielleicht dem anderen mit einem Kuss darauf aufmerksam zu machen, du, das gefällt mir nicht. Aber er wird belohnt und wird nicht bestraft, sodass der Streit, die Auseinandersetzung, wo dann schnell Rachegefühle und so weiter auftreten und der Kampf wird immer deutlicher.
Mhm. Könnte man dann auch so sagen, dass häufige Gründe sind, dass so kleinere Fehler, wo man am Anfang in der Verliebtheit drüber hinweg sieht, auf einmal größer werden und zu großen Fehlern werden, wo man denkt, also so kann ich mit jemandem nicht auf Dauer zusammenleben?
Also ich würde sogar von meiner Frau und mir sagen, wir sind 56 Jahre verheiratet, zu glauben, wir wären immer in tiefster Harmonie zusammen gewesen, ist völliger Unsinn. Und wir beide haben auch Jahre später erst erkannt, wo unsere speziellen Eigenarten liegen. Das heißt, wenn ich zwei junge Leute fragen würde, die vielleicht ein halbes Jahr oder auch ein Jahr miteinander zusammen sind, was sind die wesentlichsten Eigenarten jedes Partners? Ich bin sicher, sie können es mir nicht sagen. Warum? Weil sie ja in der Verliebtheit ein Brett vorm Kopf gehabt haben. Verliebtheit macht blind. Liebe macht sehend. Das ist eine ganz andere Kategorie, auch das einander auseinanderzuhalten. Verliebtheit, Liebe sind zwei grundsätzlich verschiedene Paar Schuhe. Da geht es zwar ineinander über, aber sie haben wenig miteinander zu tun. Und darum wird das am Anfang überhaupt nicht gesehen. Und je länger man zusammenlebt, werden die Eigenarten, die Eigenwilligkeiten, die Macken, ja, werden immer deutlicher und wir zeigen sie vielleicht auch deutlicher. Denn vorher haben wir dauernd, wenn wir uns trafen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche unser Sonntagsgesicht gezeigt. Da waren wir immer fein, säuberlich, da haben wir uns in Acht genommen. Und dann, wie gesagt, wenn man sich näher kennt, wenn ich nicht Christ wäre, dann würde ich am liebsten jungen Leuten sagen, es gab, glaube ich, mal in damaligen Jugoslawien ein solches Gesetz, dass die erst so und so viele Monate zusammenleben mussten, um herauszufinden, ob sie zusammenpassen. Nur, da würden wir als Christen mit der Sexualität Schwierigkeiten bekommen. Aber Sie verstehen, im Prinzip wäre das genau richtig, um im Alltag zu prüfen, was zwischen uns gespielt wird und wie wir damit umgehen.
Sehen Sie darin auch die Problematik, dass wir manchmal nicht so liebesfähig sind, weil viele Paare trennen sich ja gerade nach der Verliebtheitsphase. Sie sagten gerade, Verliebtheit macht blind, Liebe macht sehend. Und dann merken ja viele Menschen ein Defizit auch in ihrer Liebesfähigkeit und trennen sich ja häufig wieder.
Ganz genau. Viele sind, Sie merken das vorher auch gar nicht, beziehungsunfähig. Und diese Beziehungsunfähigkeit ist eigentlich ein Liebesdefizit. Mhm. Und da geht's aber los. Liebe hat zunächst, wenn wir es ganz stark nehmen, wenn wir es auch zum Christlichen definieren, wenn wir die Agape Christi, also diese wirkliche Liebe Christi mit hineinnehmen, dann hat unsere Liebe mit unseren Gefühlen und mit unseren Vorstellungen und mit unseren Sehnsüchten absolut nichts zu tun, sondern das ist eine völlig andere Kategorie, dass wir, ja, wenn Jesus sagt, dass wir sogar den Feind lieben sollen. Wenn ich den liebe, dann ist es nicht mehr mein Feind. Man muss sich das mal klar machen. Und das würde immer wieder in der Ehe eine Rolle spielen, wenn wir das hinkriegen. Und die muss man sich wahrscheinlich schenken lassen. Diese Liebe, die haben wir nicht im Blut. Oder wie ein Eheberater in Deutschland mal gesagt hat, die ist auf unserem Blumenbeet nicht gewachsen.
Sicherlich hören Sie doch öfter in Ihrer Beratung, wenn Sie Paaren praktische Tipps geben, wie sie wieder zueinander finden könnten, dass sie sagen, nee, das kann ich nicht. Oder ich falle immer wieder in mein altes Muster zurück und ich weiß einfach nicht, wie ich da herauskommen kann. Was antworten Sie?
Ja. Zunächst ist das ja also eine ganz dumme Ausrede, müsste man sagen, nicht wahr, dass wir sagen, ich kann nicht aus meiner Haut. Genau. Da ist natürlich was dran. Nur, wenn wir darauf bestehen, dass keiner aus seiner Haut heraus kann, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine, ich kann nicht aus meiner Haut, du kannst mich so nicht ertragen, dann müssen wir auseinandergehen. Oder aber, und das ist das kluge Verhalten, das ist Toleranz, das ist Liebe, das ist Barmherzigkeit im besten Sinne des Wortes, dass ich sage, haben meine Frau und ich auch. Wir sind grundverschieden. Aber wir bejahen uns. Jeder sagt Ja zu dem anderen. Dass es immer wieder Streit gibt darüber, Meinungsverschieden, ist kein Problem. Aber jeder sagt zu der Verschiedenheit des anderen Ja. Darum ist es so wichtig. Es gibt Dinge, die können wir lösen, hat mal ein kluger Mann gesagt. Es gibt Dinge, die können wir lösen. Und es gibt Dinge, die können wir nicht lösen. Was machen wir damit? Wir lassen sie stehen. Wir lassen den anderen in dieser oder jener Eigenart stehen. Wer das kann, das ist eine Hilfe, mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen Verschiedenheiten, mit diesen Angewohnheiten, Gewohnheiten und mit den Macken, ich nenne es mal wieder so, richtig umzugehen.
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Hörer, der uns jetzt hört, Duett statt Duell ist unser Thema, wie Ehe und Partnerschaft gelingen kann. Unser Gast ist Reinhold Rute, er ist seit Jahrzehnten Ehe- und Paartherapeut und Kindertherapeut. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dem einen oder anderen sagt, lass das doch einfach so stehen, dass er sagt, nein, das entspricht nicht meiner Wertevorstellung, meinen ethischen Vorstellungen, gewisse Dinge kann ich einfach nicht stehen lassen.
Ja, das ist im Grunde würde man das Sturheit nennen. Nun gibt es eine Sturheit, die berechtigt ist, wenn es um, sagen wir mal, fundamentale Aussagen des Glaubens geht. Darüber, das kann ich verstehen. Aber alle anderen Dinge, wenn wir da fundamentale, statische Vorstellungen haben und wir sind nicht beweglich, dann zerstören wir die Gemeinschaft. Denn wir Menschen sind verschieden. Nicht umsonst steht sofort die erste Geschichte nach der Vertreibung aus dem Paradies, wird uns geschildert, was im Menschen passiert. Abel, Kain und Abel streiten miteinander, zwei Brüder, sie hassen sich und am Ende schlagen schlecht einer den anderen tot. Das ist es. Zugespitzt, genau, was im Menschen passiert. Und wenn man da dauernd sagen würde, ja, ich habe nun mal so einen Aggressionstrieb, gegen den kann ich nicht an, da muss ich den Bruder erschlagen. Verstehen Sie? Wir kommen nicht zueinander. Aber Sie sagten eben noch einen Gedanke, den will ich noch mal ganz kurz ansprechen, damit kein Missverständnis entsteht. Sie sagten eben, ich gebe Ratschläge. Nein, der Berater, das ist auch verrückt, gibt keine Ratschläge. Sondern das Hauptproblem eines Beraters, eines Seelsorgers, eines Therapeuten ist, mit dem anderen herauszufinden, was sind deine oder die Motive von beiden, dass sie streiten, was sind die eigentlichen Motive, dass sie Recht haben wollen, was sind die eigentlichen Motive, dass man so egoistisch ist und so weiter. Diese Motive, wenn das aufleuchtet und jeder erkennt, aha, das ist mein Problem, dann weiß er im Grunde, was er zu tun hat. Es ist dann immer die Frage, will ich das in Arbeit nehmen oder will ich es nicht? Oder auch als Christ gesprochen, will ich es ins Gebet nehmen? Und zwar nochmal, die Motive, nicht den Streit. Der Streit ist ein Zustand, ist niemals das Motiv, sondern im Hintergrund steht, wenn wir uns streiten, Rechthaberei, Uneinsichtigkeit, sich durchsetzen wollen und so weiter und so weiter. Wenn ich das erkenne, vor mir, vor dem anderen und vor dem lebendigen Gott, dann weiß ich, was ich ins Gebet nehmen muss. Oder in Arbeit nehmen muss. Wenn einer als Christ es nicht einsieht, gut, dann, aber das bleibt immer das Sachproblem, was ich in Arbeit nehmen muss.
Und wichtig ist, wenn wir aus Konflikten herauskommen wollen, dass wir Einsichten haben. Und wenn aus einem Eheduell wieder ein Eheduett werden soll oder wenn wir vorbeugen wollen, dass aus unserer partnerschaftlichen Duett kein Duell wird, dann sollten wir doch auf jeden Fall achtsam werden für unsere Verhaltensmuster und auch deren Ursprünge. Das heißt, auf unsere eigene Prägung, also was ich sozusagen mitbringe in die Ehe. Was könnte das zum Beispiel sein?
Ja, was bringen wir mit, wenn wir in die Familien schauen, wo wir herkommen? Wenn ich mich frage, wo ich herkomme, ich bin sehr arbeitsam, mache ich keinen Hehl draus, um nicht zu sagen, vielleicht auch an der Grenze der Arbeitssucht. Ich gestehe das ganz offen. Ich habe es auch noch nicht hundertprozentig unter die Füße gekriegt. Wo kommt das her? Ohne meinen Eltern, die ich sehr geliebt habe, die Schuld zu geben. Es waren sehr arbeitstolle Leute. Mein Vater war Schneidermeister und wir hatten einen halben bäuerlichen Betrieb. Und ich war der Älteste. Und wer macht das alles? Der Älteste. Sodass ich gelernt habe, Arbeiten ist das Salz des Lebens. So ungefähr, ich will lieber nicht was anderes sagen. Oder meine Mutter sagte mal zu mir, ich weiß vielleicht 4, 5, 6, 7 Jahre alt, da saß ich da ganz ruhig so in Plattdeutsch, hast du nichts zu tun, hast du nichts zu tun, verstehen Sie? Das ist so etwas, das prägt einen, sodass meinetwegen meine Arbeitssucht mich bestimmt in meinem So-Sein. Meine Frau ist ganz anders, die ist nicht so arbeitssüchtig wie ich und an dieser Stelle können wir sehr leicht dicke Meinungsverschiedenheiten bekommen, wo beispielsweise aus der Familie deutlich wird, was ich mitgenommen habe. Ein anderes Beispiel, wenn ich der Älteste bin, Älteste sind meist die Führer der Kinder. Das heißt, der Älteste oder die Älteste bestimmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Frauen, die Älteste sind und unter sich Brüder und Schwestern gehabt haben und so eine Art Vizemutterrolle gehabt haben, im späteren Leben in der Ehe immer führen. Ausnahmen bestätigen nur noch die Regel. Da wird eben deutlich, was wir mitgebracht haben. Und wir haben am Anfang gesagt, das muss ich prüfen, kann ich damit leben? Dass meine Frau führt beispielsweise, dass sie schneller ist, wenn sie schneller redet, schneller bestimmt. Ehe der andere nachgedacht hat, hat die Frau schon eingekauft. Verstehen Sie? Um es mal so zu sagen. Das muss man wissen. Aber das muss ich prüfen vorher, ob wir so miteinander leben können. Oft finden sich so zwei Leute, die zusammenspielen, unbewusst, weil einer im anderen unbewusst erkennt, oh ja, der bestimmt stärker oder es ist der Mitreißer und ich lasse mich gerne mitreißen. Der andere darf gerne so ein bisschen bestimmen und führen. Der hat Ideen und ich mache mit, weil ich sie nicht habe oder weil ich nicht der Typ bin, der dauernd so der Mitreißer und Mitgestalter ist.
Und doch ist es doch so, dass in vielen Beziehungen gerade das, wo wir sagen, da ergänzen wir uns hervorragend, ja, der Deckel passt hervorragend auf den Pott, dass gerade diese Ergänzungsmustern dann doch zu den Stolpersteinen werden.
Ganz genau. Und das ist etwas, was ich eigentlich sehr bedauere. Denn wie gesagt, wenn wir diese Verschiedenheiten erkennen, meine Frau ist viel genauer als ich. Und wir würden beide, sie ist an manchen Stellen auch nüchterner als ich. Wenn ich so irgendwas geschrieben habe, komme dann aus meinem Paradies zu ihr raufgelaufen und sage, du hör mal eben zu. Und ich bin so begeistert, euphorisch, trage ich ihr irgendetwas vor. Dann zieht sie nur die Stirnkrone, weiß ich schon, aha, das hast du wieder zu euphorisch, zu schnell, zu jungenhaft, zu hysterisch, würde ich fachlich sagen, formuliert. Das müsste viel gründlicher, nüchterner formuliert werden. Vielen Dank, ich sehe es hier schon an. Sie sagt da doch einiges dazu. Verstehen Sie? Notwendig. Ich erkenne, dass diese etwas stärkere Nüchternheit zu der Begeisterungsfähigkeit, ich bin sehr schnell zu begeistern, ein gutes Äquivalent ist.
Nun ist es aber doch auch oft so in Partnerschaften, dass sich der eine auf der Gabe des anderen ausruht. Ja. Also oftmals ist es bei Männern und Frauen so ein Rollenverständnis auch. Also der Mann ist eher der Tatkräftige und nimmt Dinge in die Hand und die Frau lässt sich gerne führen. Dann merkt sie aber mehr und mehr Unzufriedenheit, entwickelt sich vielleicht in Anführungsstrichen zu einer Meckertante, weil sie in innere Not kommt. Ja. Wie könnte man solch einen Mechanismus einem Ehepaar erklären?
Also das Wichtigste ist, wenn wir uns darüber unterhalten, ich komme wieder darauf zurück, ich gebe keinen Ratschlag, sondern ich versuche zu analysieren mit den beiden, was wird da gespielt. Bis beide erkennen, wir hatten eben schon mal den Tipp, Einsicht ist der erste Schritt. Ohne Einsicht läuft nichts. Wenn einer von beiden oder beide nicht einsehen, was jeder an seiner Stelle tut, was jeder an seiner Stelle mitverursacht hat, wer das nicht sieht, dem ist nicht zu helfen. Da können Sie auch gut Ratschläge, hört einer sowieso nicht zu. Mhm. Sondern das muss erarbeitet werden und jeder sagt, aha, ja, das habe ich jetzt erkannt. Ich gehe nach Hause in diesem Gespräch, wo ich im Grunde nur Fragen stelle, dem anderen ist klar geworden, da habe ich meine Schwachstelle, das ist ja mein verstecktes Motiv, warum, oder ich frage eigentlich genauer, wozu, was will ich damit erreichen, was drücke ich damit aus, was ist der letzte Zweck oder der letzte Sinn dieses meinen versteckten Handelns, um auf die Motive zu kommen. Wenn die deutlich geworden sind, wir sagten es eben, dann geht derjenige nach Hause und weiß, ich kann manchmal nur sagen, ja, was glauben Sie, was jetzt gemacht werden müsste? Ja, das habe ich genau erkannt. Dann ist die Frage, wollen Sie es oder wollen Sie es nicht? Wir kommen in 14 Tagen mal wieder zusammen, schauen mal, ob es gelaufen ist oder ob es nicht gelaufen ist. Viele kommen und sagen, es ist nicht gelaufen. Gucken wir wieder, was hat gehindert, was war bei mir und beim anderen, dass wir es nicht hingekriegt haben, was hat gestört und wieder sind da die alten Motive wieder stärker, dass ich in meine alten Rollenmuster zurückgefallen bin.
Nun, um eine Beziehung zu führen, bedarf es ja auch, dass ich ein gewisses Selbstbewusstsein auch habe, damit ich auch fähig bin, überhaupt zu artikulieren, was ich denke und fühle und um es auch dann mit Bitten einfach auch auszusprechen, was ich mir wünsche, ganz konkret, aber vielen Menschen fehlt dieser Mut dazu.
Ja, sicher, vielen fehlt auch diese, ja, man könnte sagen, diese sprachliche Beweglichkeit des Ausdrückens. Es gibt eben Leute, die können sich sehr schön ausdrücken, wunderbar, andere können das sehr schwer. Aber wir müssen da Geduld haben. Also das wollen wir manchmal, wenn ich das spüre, dass einer in der Ehe nicht redet, dann redet meist der andere für den. Das passiert auch bei Eltern mit Kindern. Wenn ich Eltern mit Kindern da sitzen habe, Vater, Mutter und drei Kinder, und ich frage den einen dann, Bernd, sag mal, wie siehst du das? Dann zuckt er mit den Schultern, weiß es nicht. Dann antwortet die Mutter für den Sohn. Dann mache ich die Mutter still und sage, nein, ich hatte den Sohn gefragt. Und dann muss ich 3-4 Mal fragen, vielleicht, weil der sich inzwischen angewöhnt hat, nicht mehr zu antworten, weil ein anderer immer das für ihn tut, Schwester oder auch der Partner. Mhm. Und das ist mit Arbeiten und allen Dingen ganz genauso. Also hier müssen wir als Therapeuten, als Berater, als Seelsorger unglaublich aufpassen, dass einer den anderen nicht unbewusst, und das hat wieder mit dieser Führungsposition, die er vielleicht nicht erkannt hat, zu tun, den anderen zu entmündigen.
Ich möchte da noch mal drauf eingehen, weil der ein oder andere fühlt sich ja auch dem Ergänzungsmuster, so haben wir das jetzt einfach mal genannt, so auch ausgeliefert. Da gibt es zum Beispiel den Fragenden und der gerne schnell antwortet, den Unsicheren und auf der anderen Seite den Sicheren, den Hilflosen und den eher den Tatenlosen oder den Ratgebenden und der andere, der immer nicht weiß. Aber und man merkt, dass man vielleicht auch dahin möchte, wo der Partner ist, fühlt sich aber durch seine Dominanz einfach ausgeliefert. Das ist ja dann auch eine innere Haltung. Ja. Könnte die überwunden werden?
Ja, die muss ich, also wenn ich das erkenne, meinetwegen, nehmen wir dieses Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, das eine ist der Schweiger und das andere ist der Redende. Mhm. Der Redende ist derjenige, der auch dominant ist, der entscheidet, er fragt, oh Schatz, was sollen wir machen? Und der andere sagt, ja, ich weiß es nicht, ja gut, dann kochen wir das oder das oder machen das und das und das. Und der andere sagt dann, ja, artig ja. Und wenn ich dieses Muster, angenommen, wir würden das in der Beratung, käme dieses Muster, wie ich es jetzt gerade auch nochmal erzählt habe, zur Sprache. dann sage ich, was ist da jetzt gerade abgelaufen? Frau sowieso, angenommen, es wäre jetzt die Stille, meist ist umgekehrt, würde ich dann fragen, wie erleben Sie das jetzt gerade? Was Sie wollen? Ja, er setzt, er ist so schnell, ich brauche länger zum Nachdenken. Achtung, lieber Mann, hast du gehört, ich brauche etwas länger zum Nachdenken. Er fragt natürlich sofort, wie lange? ja, dann sage ich, gut, Sie können also nicht warten, Sie sind also ungeduldig, dann lernen Sie Geduld. Ja, wie lange? Eine halbe Stunde? Wäre gut, wenn ich die Antwort nicht weiß. Beim Nachmittagskaffee, wenn wir Tea Time machen, frage ich nochmal meinen Partner, du, wie ist das jetzt? Hast du es dir überlegt? Ja, gut, wie? Und jetzt nicht mit wieder was Besserem kommen und das wieder alles, das ist doch der falsche Ort, das ist der falsche Platz, das ist der falsche Preis. Das sind immer diese Schnellen, die dem anderen dann wieder erdrücken. Und wenn das mal gespielt ist, kann man demjenigen sagen, der Frau sagen, pass mal auf, Schatz, immer wenn ich an meine Nase fasse, dann ist es wieder der Punkt, wo du mich überforderst. Mhm. Da wird ein Spiel draus, aber ein Liebesspiel. Dass man die Frau, sie lächelt fast an ihre Nase, da sagt er, das habe ich gar nicht gemerkt, was war denn da wieder? Mhm. Ja, da war es wieder. Und wenn dann noch zusätzlich eine solche Sache ins Gebet genommen wird und beide einigen sich an dieser Stelle, dann wird sie mehr Verantwortung übernehmen. Sie wird mitentscheiden, weil sie von früher schon, sie war in der Familie auch diejenige, die überstimmt wurde. Die hatte eine ältere Schwester, einen älteren Bruder oder eine tolle Mutter oder einen tollen Vater, die alles für den anderen entschieden. Dann wird dieses Kind still und unfähig zu entscheiden. Mhm. Und hier, das wäre die Einübung. Aber wie gesagt, ohne Ratschläge, Selbsterkenntnis, ins Gebet nehmen, motivational zu gucken, was steht im Hintergrund. Und wie können wir es am besten ändern? Die beiden sollen mir das sagen. Ich habe das Patentrezept nicht. Denn ich denke anders. Wie ich denke, interessiert keinen.
Und so wird aus einer Verliebtheit und aus einem Zusammensein Liebe, dass wir lernen, aufeinander einzugehen, uns zurückzunehmen, den anderen zu betrachten.
Ja.
Versuchen, Hintergründen auf den Grund zu gehen, warum und wieso der Partner auf gewisse Dinge so und so reagiert, wo ich manchmal gar nicht genau weiß, warum das so ist.
Ja, dass ja, ich nein, ganz klar. Ganz klar.
Viele Männer sagen häufig, meine Frau, die hat sich zu einer Nörglerin entwickelt. Auch Frauen merken das vielleicht, dass sie sich fragen, warum hat sie sich so entwickelt oder warum bin ich oft so kritisch, warum bin ich, gefällt mir vieles nicht. Und dass man einfach darüber auch in der Beziehung ins Gespräch kommt.
Und das wäre die, das sind die Fragen. Ich habe also angenommen, zwei solche säßen vor mir und der Mann würde sagen, meine Frau, die nörgelt, also da und darum, dann frage ich ihn, fragen Sie sich bitte mal, das wäre die eine Seite, was habe ich getan, was tue ich? Darüber denke ich mal nach oder nehme es auch ins Gebet, wenn es Christen sind, dass man einfach darüber mal tief nachdenkt. Was tue ich, dass der Partner dauernd nörgelt? Dann kriegt dieses ganze Ding einen anderen Aspekt, denn diese Ausredengeschichte, die fing mit Adam und Eva an. Das ist ein Sündenfall, der durch die Weltgeschichte durchgeht. Adam, was hast du gedacht? Nein, ja, ich war das nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, zwei Schweinereien in einem Satz. Und die Eva, genau, was hast du gemacht, Eva? Nein, ich war das nicht. Die Schlange, die krumme Luder, hat mich verführt. Jeder redet sich raus.
Und jeder schiebt es auf den anderen und eigentlich sagt jeder ja dann ganz unbewusst, ich möchte mich überhaupt nicht anschauen, ich möchte auch nicht, dass einer auf mein Verhalten blickt.
Genau.
Ich will bleiben, wie ich bin.
Genau. Und darum lege ich sehr großen Wert in der Beratung darauf, also weil manchmal kommen so Mann und Frau in die Beratung und dann frage ich, was ist ihr Problem? Nicht ganz bewusst möchte ich also beide, schaue ich an. Und dann guckt der Mann seine Frau und sagt, ja, du hast doch das Problem. Dann sage ich, ach, sie haben keins.
Ja.
Sage ich dann nicht. Also sie sind doch mit ihr verheiratet. Berührt sie das nicht? Dann packe ich mir den Mann an dieser Stelle, weil er also schon die ganze Sache gerne auf eine schiefe Ebene bringen möchte und von sich abweist, an dieser ganzen Beziehung auch schuld zu sein, wenn man alles dem anderen in die Schuhe schiebt. Wenn wir das nicht lernen, auch miteinander immer wieder unseren Anteil zu sehen, und zwar ganz konkret, den wir ganz konkret formulieren müssen, nicht so bla bla, ja, ja, wir sind ja allzumal Sünder, hat Gorbatschow auch gesagt. Da kann ich nichts mit anfangen.
Wir möchten Ihnen Mut machen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit aus Ihrem Eheduett kein Duell wird oder umgekehrt. Vielleicht leben Sie auch schon in einem Duell, manchmal mehr, mal weniger, damit es wieder zu einem Duett wird und es kann gelingen. Wie Ehe und Partnerschaft gelingt, unser Thema heute mit dem Ehetherapeuten Reinhold Rute. Gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute mit dem Partnerschaftsratgeber Duett statt Duell, wie Ehe und Partnerschaft gelingen kann. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Dies ist aber auch der Titel des Buches meines heutigen Gastes, dem Ehetherapeuten Reinhold Rute. Wir haben Sie, liebe Zuhörer, eingeladen, sich in die Sendung einzubringen. Ich möchte jetzt eine Hörerin aus der Schweiz begrüßen. Grüß Sie Gott, hallo.
Grüß Gott. Ja, ich bin eine Mutter und habe zwei erwachsene Kinder. Es sind schon über 30 Jahre alt und wir hatten viele Jahre ganz eine schwere Ehe. Wir haben überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich wollte mal zu einem Eheberater gehen und es klappte dann doch nicht. Und es haben, ich muss einfach kurz mein Erlebnis erzählen, viele Leute, auch meine Mutter, fest für mich und uns gebetet. Und in Medjugorje fand ich dann wieder zurück und habe alles bereut. Es war wieder ein ganz schwerer Weg, weil es war zuerst einseitig und erst viel später hatten wir uns total versöhnt.
Also Medjugorje, ein ja, Marienwallfahrtsort, ein Gnadenort.
Ja, und das Gebet ist so wichtig. Sie sagen auch in anderen christlichen Gemeinschaften, wenn Gott nicht in der Mitte ist, kann viel faul werden. Oder dann macht man immer alles selber und der Mensch ist von sich aus viel ein Egoist. Das ist jetzt mein Erlebnis und ich bin heute sehr glücklich und wir beten auch etwas zusammen. Ja, jetzt hänge ich wieder auf und wünsche alles Gute.
Dankeschön für Ihr Zeugnis. Ja. Gottes reichen Segen weiterhin auch für Ihre Ehe und Ihre Kinder. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Herr Rute, da sind wir bei dem.
Nur zu sagen, das Gebet ist eine ganz entscheidende Sache, vor allen Dingen, wenn wir Christen sind, weil immer wieder auch deutlich wird, was ist mein Anteil, wo muss ich drauf Acht geben, wo habe ich etwas beigesteuert, denn das nehme ich ins Gebet. Wenn ich, wir haben es eben gesagt, es nur auf den anderen schiebe, das machen wir sehr gern, dann stehen wir rein da. Es entspricht aber nicht der Wahrheit einer Beziehung, denn in der Beziehung sind immer, fast ohne Ausnahme, beide beteiligt. Dr. Bovee in der Schweiz konnte mal sagen, ein führender Begründer der Eheberatung in Europa, wenn Ehebruch vorliegt, liegt immer eine brüchige Stelle in der Ehe vor. Das ist ein wahres Wort. Das beinhaltet aber, dass wir immer beide Seiten sehen müssen und nicht eine nur allein. Ein wichtiges Wort an der Stelle, wenn ich das noch einschieben darf, von daher auch Beratung möglichst mit beiden. Wenn nur einer kommt, besteht die ganz große Gefahr, dass einseitig beraten wird. Der Berater, der muss doppelt, dreifach aufpassen, dass er nicht belogen wird, denn auch wir Christen lügen wie gedruckt. Das heißt, wir stellen die Dinge so dar, wie wir sie sehen, wie wir sie fühlen, wie wir sie glauben, und es stimmt doch nicht. Es gehört der andere dazu.
Dankeschön. Die nächste Hörerin ist aus Köln zugeschaltet. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag. Erstmal möchte ich mich sehr bedanken, also für diesen Vortrag bis jetzt. am Anfang habe ich noch gedacht, so, das wird sehr einseitig dargestellt. Also, aber nachher habe ich gemerkt, dass auch die andere Seite dargestellt wurde. Also ich meine zum Beispiel damit, wo am Anfang gesagt wurde, es ist wichtig, den anderen wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen und ihm auch entgegenzukommen. Und gleichzeitig wurde aber jetzt auch gesagt, dass es auch wichtig ist, sich selbst wahrzunehmen und sich selbst zu kennen. Ja. Weil ich merke, das ist beides total wichtig. Natürlich. Erst wenn ich mich auch selber kenne, kann ich auch den anderen viel besser sehen. Und ich bin froh, dass ich über viel, also ich sag mal, also wenn ich vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren eine Ehe eingegangen wäre, die wäre hoffnungslos verloren gegangen. Aber durch viel Therapie und einfach mich selber kennenlernen, denke ich, bin ich viel mehr in der Lage auch, und auch dadurch, dass ich zu Gott gefunden habe, viel mehr in der Lage auch, Ehe zu leben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also mein Mann ist jetzt nicht getauft und nicht explizit Christ, aber dass dennoch mein Leben im Gebet, im Glauben viel Wirkung hat auf meinen Mann.
Ja,
also
ja.
Ohne dass ich predige, ohne dass ich ihn ständig mit irgendwelchen Bibelfersen um die Ohren haue, das würde nur das Gegenteil bewirken.
Ja,
sondern ich merke, und viel wichtiger ist auch noch, dass ich für meinen Mann überzeugend bin in der Art, wie ich lebe, lebendig zu sein und nicht nur Kirchgang und weiß ich nicht was, über unsere Ehe zu stellen. Es ist wichtig, dass ich eine gewisse Priorität setze, so für mich einfach, um mit Gott in Beziehung zu bleiben, um aus den Sakramenten zu leben. Aber ich kann meinen und darf meinen Mann damit nicht erschlagen, weil das wird nur abschreckend sein. Ich habe jetzt aber noch mal eine andere Frage, und zwar, also ich erlebe vieles, was Sie erzählt haben, so in meiner Ehe, genau so auch, ne? Wo ich merke, wir können gut miteinander reden und ja, ich sage manchmal so, mein Mann ist irgendwie ein besserer Christ als manch einer, der immer in die Kirche geht, weil er mir zuhört, weil er für mich da ist, weil wir reden können. So, jetzt stelle ich aber zum Beispiel fest, dass meine Eltern so sich total verfahren haben und meine Mutter also ganz, ganz viel jammert und leidet und so, aber überhaupt nicht bereit ist, sich selbst zu betrachten.
Ja.
Ich merke, wie ich als Tochter richtig ohnmächtig diesem Schlamassel zusehe und meine Mutter versucht, sich mit mir zu solidarisieren, mich hineinzuziehen in die Ehe, und ich sage immer, ich bin eure Tochter, ich kann das nicht, ich bin die denkbar schlechteste Person dafür. Okay, das hat sie jetzt schon irgendwo begriffen, aber trotzdem nimmt es mich mit, dass ich sehe, wie sie leidet, wie die Ehe kaputt ist. Und sie noch zusammenleben, weil sie ein gemeinsames Haus haben. So.
Ja.
Und ich stehe da so ohnmächtig und denke, also Sie haben ja eben gesagt, wenn kein Wollen da ist, ja, wenn kein Wollen da ist, sich zu betrachten, dann kann man nichts machen. Und du stehst nur da und denkst, kannst nur diese Ohnmacht aushalten. Wie gehen Sie damit um? Ich meine, das kriegen Sie ja hundertfach auch mit.
Ja, nun, die kommen ja. Wenn, also das wäre der erste Schritt, ist schon, wenn ihre Mutter meinetwegen jetzt irgendwo hinging und sage, Mensch, ich bin unzufrieden und so geht es nicht weiter, jetzt gehe ich mal irgendwo hin und frage einfach mal, was wir machen können. Könnte in Köln da eine wunderbare Beraterin nennen, eine katholische Christin, eine Beraterin, die das übernehmen könnte, beispielsweise.
Mhm.
Müsste man an einer anderen Stelle dann jetzt drüber reden. Mhm. Kommt derjenige in die Beratung, dann geht genau das Spiel wieder los. Moment mal, was ist in Ihnen? Womit sind Sie unzufrieden? Was ist in Ihnen? Was haben Sie gemacht? Und wie denken Sie über den Partner? Und würde hier wieder die eigenen Eigenarten, Schwächen, Macken, die wir selber entwickelt haben, ins Licht heben und probieren.
Genau, ja, das
Verhältnis
auch.
Zum anderen, was kann ich tun, damit ich diese Unzufriedenheit loswerde, denn wie reagiert der Partner
der
darauf?
Punkt ist nicht
ich frage
da,
auch häufig
nicht,
so, wenn du das und das machst, wie reagiert der Partner? Ja, der haut immer ab, der ist dann weg.
Ja,
stellen Sie sich vor, was könnten Sie denn machen, dass er da bleibt? Verstehen Sie? Dann kommt meist, und das fällt mir so schwer. Aha, aber ich würde es tun, dann würde er bleiben. Darum auch nochmal an dieser Stelle, das Gegenteil tun von dem, was wir bisher getan haben, ist eine ganz wichtige Methode, klingt wie ein Ratschlag, muss aber denjenigen überzeugen von innen her, sonst hat es keinen Zweck.
Ja, und daran merke ich jetzt auch, wenn Sie das so sagen, ne, dass da was, das ist ein ganz schwieriger Mechanismus. Es ist das Jammern da, es ist
und
das Leiden
haben auch recht,
da, aber nicht die
sind als Tochter in der Familie sollen wir die Finger davon lassen, sondern Mut machen zu irgendeinem Vertrauten in der Kirche. Das kann ein Seelsorger
das
sein, wenn er gleichzeitig Fachseelsorger ist. Es gibt ja heute sehr viele Priester und kirchliche Mitarbeiter, die gleichzeitig eine therapeutische Zusatzausbildung gemacht haben. Gerade in der katholischen Kirche haben wir sehr viele ausgezeichnete Berater, auch in der evangelischen kann ich nur hinzufügen, denn ich komme ja aus diesem Bereich. Leute, also Geistliche, die Zusatzausbildungen gemacht haben, die erfahren sind, wie wir Menschen helfen in diesen Situationen. Aber Sie haben recht, das ist dieser Kunstgriff. Und wenn uns das gelingt oder wenn einer da ist, der ihr das verdeutlichen könnte, dann könnte sie ganz aus dieser Ecke heraus.
Ja, sie ist halt schon zu Seelsorgern gelaufen, ne, und hat aber letztendlich immer nur ihren Mann als ganz schlecht dargestellt, sicher in diese Täterrolle gegangen ist, sage ich mal, ne?
Und, da ist es eben wichtig, also ich würde mich niemals darauf einlassen, ich sage folgenden überzogen, der Satz, das weiß ich. Wenn du belogen werden willst, auch von bewussten Christen, arbeite nur mit einem.
Alles klar?
Verstehen Sie, weil derjenige, der hat das jahrelang erlebt, der kann das so wunderbar darstellen, dass der andere, auch der Profi, da muss er also wirklich ganz aufpassen, hellhörig wird und nicht drauf reinfällt und lässt sich auch an dieser Stelle von demjenigen etwas erzählen, was objektiv nicht stimmt, was subjektiv stimmt. Die Mutter fühlt es so, das nehme ich zunächst auch sehr ernst.
Ja.
Nicht, wenn der Mann dann mitkäme, wäre auch manchmal, ich gehe heute so weit, ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass wir nie hinter dem anderen herlaufen. Ja. Wenn ich die Mutter hätte, die wäre einmal da, dann würde ich sie fragen, weiß Ihr Mann, dass Sie hier sind? Meinetwegen, ja, gut, was erzählen Sie ihm heute Abend? Darf ich ihn per Telefon einladen, mal einmal bei dem Gespräch teilzunehmen, auch wenn er keine Lust hat, wenigstens einmal teilzunehmen, dann höre ich, wie er die Dinge beurteilt, wie er die Dinge sieht, was er sich wünscht und worunter er leidet, kann ich dann immer wieder dem anderen nur sagen, haben Sie es gehört, worunter er leidet, wie finden wir zusammen, was können wir beide machen.
Okay, alles klar.
Alles Gute, Gottes reichen Segen, auf Wiederhören.
Ja. Vielleicht darf ich einen Punkt nochmal von der Dame aufgreifen, da hat sie vollkommen recht, auch sie sagte ja, dass wir auch mit uns selber im Frieden leben müssen oder dass wir selber unsere Dinge auch erkennen müssen, was mit uns ist oder auch noch, dass wir uns bejahen. Ich glaube, darauf legte sie sehr großen Wert. Ich muss wissen, wer ich bin. Nicht, denn wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich habe es jetzt bewusst überbetont. Das haben wir aber jahrhundertelang, glaube ich, in beiden Kirchen so ein bisschen untergebuttert. Das ist zu kurz gekommen. Wir müssen das auch nicht übertreiben jetzt. Aber da hat die Dame vollkommen recht. Wir müssen in der Liebe auch deutlich wissen, dass ich mich lieben darf, dass ich Ja zu mir sagen darf, dass ich mich akzeptiere in dem, was ich bin, dass ich Gottes geliebtes Kind bin und nicht senkrecht unterm Teppich hergehen muss, wie ich gerne zu sagen pflege, sondern wirklich aufrecht mich hinstellen darf. Herr, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Ich bin wer. Das ist für eine Beziehung wichtig. Zwei gleichwertige Menschen sollen sich gegenüberstehen und nicht einer, der also völlig von dem anderen dominiert wird.
An dieser Stelle wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass das Exerzitienhaus Hochaltingen gerade Exerzitien anbietet, wo meine Lebensgeschichte heilen kann, wo ich erstmal erkenne, was hat mich geprägt in meinem Leben.
Ganz genau.
Das sind die 9 Lebensphasen nach Erikson. Diese Exerzitien gibt es für Einzelpersonen, aber sie gibt es auch für Ehepaare, wo die ersten Lebensphasen angesprochen werden und wo ich sehen kann, aha, deswegen knalle ich mit meinem Mann, meiner Frau immer mal wieder zusammen. Deswegen kann ich mich in gewissen wichtigen Dingen, die vielleicht die Kindererziehung anbetreffen, die wirklich wichtig sind, nicht durchsetzen oder fühle mich immer klein, fühle mich immer ausgegrenzt oder deswegen neige ich dazu, dies und jenes zu tun.
Wieder ein Satz noch dazu. Wenn ich alleine gehe, das ist bestimmt auch hilfreich, gar keine Frage. Denn immer jede Revolution und jede Reformation und jede Veränderung beginnt bei mir und nicht beim anderen. Ganz klar. Aber wenn der andere auch dabei war und er hat auch eine Einsicht, verstehen Sie, dann kann es von beiden Seiten kommen. Beiden ist etwas klar geworden und es ist viel einfacher, aufeinander zuzugehen und kleine Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen.
Und vielleicht kommt dann auch noch Humor mit ins Spiel, dass man sagt, genau. Da haben wir es wieder, jetzt hast mich mal wieder nicht ausreden lassen.
Ja. Oder so, genau. Nicht, wenn wir drüber lachen können, stehen wir drüber. Nicht, von daher ist es spielt, wir haben das angetippt, der Humor in der Beratungsarbeit, in der Therapie eine ganz große Rolle. Sie haben es bei mir ein paar Mal gemerkt, manchmal gehe ich ein bisschen über diese Grenze hinaus und wähle dann auch Dinge, wo der andere hellhörig wird, mal platt ausgedrückt oder mal ziemlich deftig. Aber es wird deutlich, wir lachen auch vielleicht gemeinsam und wir stehen drüber und nicht drunter. Wer drunter steht, unter dem Problem wird geknebelt, der entwickelt Rachegefühle und böse Gefühle, Wut und Zorn. Und das sind alles genau schlechte Ratgeber in uns selbst.
Mhm. Und wichtig, denke ich, ist auch, dass wir uns besinnen. Wie sind wir zusammengekommen? Wie war es damals? Damals war Hoffnung da, damals war der Mut da. Und wenn es eine Ehe ist, die auch noch vor dem Traualtar geschlossen wurde, wo der Glaube auch eine wichtige Rolle spielt, dass wir uns bewusst machen, da ist jemand mit uns. Genau. Und ihm vertrauen wir uns immer wieder an und auf ihn vertrauen wir auch, dass trotz einer Talfahrt und trotz dem Schwierigen, das doch immer wieder auch ein Licht am Horizont gibt.
Ja.
Herr Rute, Duett statt Duell, wie Partnerschaft und Ehe gelingen kann, das war jetzt unser Thema heute. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier unser Gast waren bei Radio Horeb. Alles Gute für Sie und Ihre Frau. Alle auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Böhler.
Liebe Hörer, Sie können sich eine CD per Mausklick im Internet bestellen. www.horeb.org, das ist unsere Webadresse. Sie können aber im Internet auch sich einen Podcast downloaden. www.horeb.org, das ist die Webadresse. Jetzt noch ein Hinweis auf die Bücher und Veröffentlichungen von Herrn Rute. Die können Sie beim Hörerservice erfragen oder auch im Internet nachlesen. Es gibt nämlich ja das Buch Duett statt Duell und das Buch gibt es auch als Hörbuch. Das sind 3 CDs, die Sie sich bestellen können. Alle Informationen hält der Hörerservice für Sie bereit. 0700 75 25 75 25, das ist die Rufnummer vom Hörerservice. Dort gibt man Ihnen auch gerne Auskunft zu allem, was Sie gerne über Radio Horeb wissen möchten. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und reich gesegneten Tag.